Servus zu einer neuen Folge Technik vor Taktik. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Bevor wir in die Folge reinstarten, erstmal vielen Dank für die vielen tollen 5-Sterne-Bewertungen, die letzten 2 Wochen reingekommen sind. Also herzlichen Dank dafür. Für die, die den Podcast noch nicht bewertet haben, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr 5 Sterne vergeben könnt. Das hilft mir, dass der Podcast weiter wächst und ich weiterhin so tolle Gäste haben kann. Also da gerne nochmal eine Bewertung dalassen. Ansonsten noch ganz kurz Werbung für mein Techniktrainer-Zertifikat. Das findet im Juni statt. Ein paar Plätze sind noch frei. Da würde ich mich freuen, wenn ihr euch dafür anmeldet. Das Ganze kann man aber auch jetzt online machen im 1:1-Coaching. Genau, da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr dabei seid und Lust habt, Coaching-Punkte kennenzulernen, bestimmte Fehlerbilder und wie man die wegkorrigieren kann. Genau, aber jetzt gehen wir rein in die Folge. Viel Spaß damit. Intro ab. Servus nach Halle, grüß dich Yannick, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, hallo Markus, mein Name ist Yannick Burmeister, ich bin Cheftrainer der U15 beim Halleschen FC, außerdem dort noch Koordinator im Grundlagenbereich, also U11 bis U14, ist jetzt meine 6. Saison bereits in Halle, bin auch gebürtiger Hallenser, also mein Heimatverein, wo ich arbeiten darf. Ansonsten bin ich noch an der Uni hier in Halle tätig, als Leiter des Fußballkurses, wo ich versuche, den Studierenden beizubringen, wie man bestmöglich im Schulunterricht die Sportart Fußball vermitteln kann, sodass so viele wie möglich auch beim Fußball nach wie vor bleiben.
Und da hätte ich auch meine erste Nachfrage. Was studieren? Gerne. Was studieren die Jungs und Mädels, wenn sie bei dir den Fußballkurs haben?
Meistens sehr am Sport, mit halt noch einem Zusatzfach logischerweise. Wir haben aber auch immer mal wieder ein paar Bachelorstudenten mit dabei, die den Kurs belegen. Das ist aber die Minderheit.
Ja, interessant. Also wir haben uns ja ein Thema oder Themen rausgeguckt, über die wir sprechen wollen, weil das ja für alle Trainer, besonders im Jugendbereich, relevant ist. Wir wollten einmal über Konflikte im Team oder Problematiken im Team sprechen und über Elternmanagement. Weil Elternmanagement wird, glaube ich, manchmal auch unterschätzt. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Vorgehensweisen. Also jedenfalls hier bei mir in der Region gibt es Vereine, wo die Eltern einmal bis zweimal im Jahr Kontakt mit den Trainern haben, wenn überhaupt. Und bei anderen ist dann schon ein reger Austausch. Ich würde sagen, lass uns doch mit dem Elternmanagement anfangen. Wenn du das jetzt so als Allgemeines siehst, wo siehst du da vielleicht Probleme oder Potenziale?
Ich glaube, und das ist auch ein Lerneffekt, der bei mir über die Jahre eingetreten ist, dass die Eltern im System Fußball eine extrem große Rolle spielen. Ja, sie sind zusammen mit uns Trainern natürlich die wichtigste Bezugsperson für die Kinder und Jugendlichen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sowohl die Eltern natürlich als auch wir Trainer verstehen, dass wir alle irgendwo in einem Boot sitzen, wenn wir die Kinder und Jugendlichen bestmöglich voranbringen wollen. Wenn man das so als Ausgangspunkt der Überlegungen hat, dann macht es aus meiner Perspektive logischerweise Sinn, dass man die Eltern auf diesem gemeinsamen Weg auch mitnimmt und eben nicht nur so diesen Klassiker macht, einen Elternabend am Anfang der Saison und dann so wenig Kontakt wie möglich. Ich glaube, dies ist nicht zielführend.
Und wie würdest du die Eltern mitnehmen?
Also ich kann ja mal erzählen, wie wir es tun jetzt bei uns in Halle. Wir machen auch diesen einen Elternabend natürlich am Anfang der Saison, wo man einfach mal sich selber vorstellt und ins Kennenlernen kommt. Aber auch schon mit der Zielsetzung reingeht, dass die Kinder und Jugendliche, dass die Eltern, Entschuldigung, schon auch natürlich vermittelt bekommen, sage ich auch so ehrlich, wie es ist, dass ich und mein Trainerteam die Experten sind für die sportliche und persönliche Weiterentwicklung der Jungs. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das als Trainer, gerade so im Nachwuchsleistungssport, das vermittelt bekommt. Und zugleich wir auch uns darauf bestmöglich vorbereiten und so einen Elternabend nicht nur so nebenher einfach stattfinden lassen. Dann ist es bei mir so, dass wir im Anschluss daran einmal am Ende eines Monats eine Auswertung machen per Mail. Das heißt, ich schreibe eine Monatsmail an die Eltern, wo drin steht, wie ich den vergangenen Monat gesehen habe, was wir getan haben im Training, wie ich die Spiele gesehen habe, wie ich zurzeit die Weiterentwicklung der Kinder und Jugendlichen sehe, auf und neben dem Platz, sodass die Eltern leicht verstehen und einfach mit im Boot sind, okay, warum spielt er jetzt denn Viererkette oder Dreierkette? Ja, da geht es gar nicht so darum, dass sie das hinterfragen dürfen. Nein, natürlich bin ich der Trainer, aber sie sind mit im Boot und verstehen meine Überlegungen wahrscheinlich ein wenig besser. Und dann machen wir schon relativ zeitnah, meistens vor den Herbstferien, einen zweiten Elternabend, wo das ein Feedback-Elternabend ist der Eltern. Das heißt, die Eltern dürfen uns als Trainerteam feedbacken. Was läuft gut, was läuft nicht so gut, aus deren Perspektive. Das habe ich jetzt bisher zweimal gemacht, letzte Saison und diese Saison, und habe damit durch die Bank weg extrem gute Erfahrungen gemacht.
Das Coole bei diesem zweiten Elternabend ist ja, dass du direkt den Druck wieder rausnimmst, ne? Also dann wurden sie gehört. Du kannst das vor der ganzen Gruppe dann auch argumentieren, warum was wie gelaufen ist. Und du kannst natürlich dann auch für Verbesserungen nehmen. Und dann hast du halt nicht so eine Bombe, die langsam wächst, wächst, wächst und dann irgendwann platzt, sondern du nimmst halt direkt nach ein paar Wochen die Luft raus, finde ich.
Genau, und da sind bei diesem Feedback-Elternabend zuerst die Eltern dran. Und am Ende des Elternabends tue auch ich nochmal die Eltern feedbacken. Also, was läuft in unserer Zusammenarbeit im System Fußball gut? Aus meiner Perspektive, wo wünsche ich mir vielleicht sogar auch von den Eltern noch Verbesserungen? Und wo sehe ich Wachstumspotenzial bei meinen Spielern?
Das ist super spannend. Ich glaube, dass dieser Austausch extrem wichtig ist und den muss man, glaube ich, auch wie du jetzt gut planen, weil sonst könnte es natürlich auch zu viel werden. Du kannst nicht jede Woche irgendwie ein Elterngespräch führen mit allen und immer Feedback geben. Lassen wir vielleicht erstmal auf die E-Mail zurückkommen. Das finde ich super interessant, weil du das ja in zwei Teile teilst. Einmal das Sportliche, was gerade aktuell gemacht wird, und dann auch das persönliche Feedback für den Spieler. Und wenn wir jetzt das Sportliche, Inhaltliche nehmen, wie weit gehst du da ins Detail und was sind so der Schwerpunkte, wo du die Eltern teilhaben lässt?
Relativ allgemein. Also, es ist wie so ein, ich sage jetzt einfach mal, wie so ein Kickerbericht geschrieben. Ja, so wie eine Spielauswertung, immer ganz kurz, prägnant, wie ich die einzelnen Spiele gesehen habe, Turniere etc. pp. Gar nicht so groß ins Detail, weil das gehe ich ja mit meinen Spielern. Ne? Das ist dann schon nochmal eine andere Ebene, sage ich natürlich auch ehrlich. Aber ich erkläre, wie gesagt, schon mal, okay. Wir spielen die und die Grundordnung aus dem und dem Grund. Ob das nun Mutter XY oder Vater XY versteht, ist ja ein ganz anderes Thema. Ja, aber sie fühlen sich wertgeschätzt, sie sind mit im Boot. Und ich glaube, daraus ergibt sich viel mehr Verständnis fürs Trainerteam auch. Und ich muss sagen, ich habe seitdem ich dies so mache, viel, viel weniger Einzelelterngespräche. So dieses klassische, warum spielt mein Kind nicht? Oder warum setzen Sie ihn auf der Position ein? Das gibt's nicht. Das habe ich jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr geführt, diese Gespräche.
Das ist überragend und ich glaube, das ist für viele Trainer Musik in den Ohren, ja, diese Gespräche vielleicht nicht mehr zu führen und dann hast halt einmal im Monat ja ein bisschen Aufwand, indem du dann halt das Feedback machst. Ihr dokumentiert ja wahrscheinlich eh die Leistungen und das Verhalten der Spieler, vermute ich mal. Das heißt, es ist ja einfach nur eine Zusammenfassung und ich finde, das ist auch für die Argumentation, ob es weitergeht oder nicht, super, weil wenn du jetzt dann vielleicht 10 Monate oder 9 Monate Berichte bekommst pro Saison, dann kannst du am Ende halt auch nicht mehr so viel sagen, ne, wenn was schiefgelaufen ist. Wenn du den einzelnen Spieler beurteilst, was sind so Parameter, die in diese E-Mail mit einfließen?
Naja, wir haben auch, muss ich dazu sagen, natürlich einmal ungefähr im Quartal, ja, also im Oktober, November, Februar, März und Mai dann nochmal persönliche Gespräche, wo es dann natürlich um Stärken, Wachstumspotenziale geht. Ich bin immer ein Freund davon, dem Spieler zu vermitteln, Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen. Ja, also wir wollen in erster Linie immer Stärken stärken, weil ich komme oben im Profibereich aus meiner Perspektive vor allen Dingen an, weil ich nenne es mal eine Waffe habe, die mich auszeichnet, die mich besonders macht. Ich versuche den Spielern immer zu vermitteln, dass sie das in erster Linie stärken sollen. Langsam Spieler zu Usain Bolt machen, wird schwer. Natürlich hat er da auch vielleicht Potenziale. Ist auch schön, wenn er ein bisschen schneller wird. Ist für mich aber immer sekundär. Sage ich auch exakt so dem Spieler. Für mich ist es wichtiger, dass wir den, der einen herausragenden linken Fuß hat, dass der alles kann mit seinem linken Fuß. Und wenn er das irgendwann kann, dann kann er vielleicht mal gucken, dass er noch einen rechten Fuß ein bisschen nicht nur zum Stehen hat. Und so versuche ich das auch den Spielern zu vermitteln. Und in dem Gespräch ist es so, dass, also in den persönlichen Gesprächen, dass zuerst die Spieler dran sind, sich selber einzuschätzen, was sie selber vielleicht tun wollen, also was sind Handlungsschritte, um voranzukommen dann in Zukunft. Und dann bin ich dran, erst eine Einschätzung zu geben. Dann darf auch dort in dem Gespräch nochmal das Elternteil was sagen. Hat nochmal ein extra, wirklich eine extra Spalte auf unserem Feedbackbogen, wo das Elternteil dran ist. Und dann geht's ab dem zweiten Feedbackgespräch eben um die Übernahme, sage ich jetzt einfach mal, Übernahmegespräche. Ja, dass die Kinder und Eltern im Februar, März schon eine Einschätzung kriegen. Logischerweise, wie ist es nächste Saison? Ist es sehr wahrscheinlich, dass ich weiter dabei bin, oder ist es eher wackelig? Und im Mai gibt es halt das endgültige Feedback.
Hey, Struktur finde ich super. Ich habe mal so eine Zwischenfrage. Machst du die Kommunikation, was Spiele und so weiter angeht, mit den Jungs nur? Oder nimmst du da die Eltern auch mit ins Boot?
Die Eltern kriegen einen Monatsplan, Ende des vergangenen Monats jeweils. Ansonsten ist die Kommunikation nur über die Spieler. Zumindest in einer U15. Also auch in der U14 habe ich das schon so gemacht. Weiter oben sowieso. Jetzt im U11, U12 Bereich würde ich das wahrscheinlich schon auch noch mal eher, also als ich in U12 trainiert habe, habe ich es auch immer im Wochenplan an die Eltern logischerweise mitgeschickt. Aber für U14, so ist meine Erfahrung, ist jeder Spieler selbstständig genug, dass dann auch an die Eltern einfach per WhatsApp weiterzuleiten.
Glaube ich auch. Was ich manchmal also so höre von meinen Spielern, ist, dass oft die Planung so ein Kritikpunkt ist an Trainern. Also dann kommt, weiß ich nicht, zwar der Monatsplan, aber dann kommt Sonntag, ja, übermorgen doch Training. Ferien, morgen bitte dann und dann da sein. Und da kann ich oft auch die Eltern verstehen, dass die dann auch, ich sag mal, sauer werden, weil die haben natürlich auch noch ein anderes Leben. Ne? Die müssen arbeiten, die haben vielleicht, weil sie sind selbstständig und so weiter und können nicht immer alles nach dem Fußball richten. Hast du da ein besonderes Auge drauf, dass vielleicht auch die Terminabsprache und so weiter da auch elternfreundlich ist am Ende?
Das habe ich tatsächlich lernen müssen. Ich glaube, viele Trainer denken so, gerade im NLZ-Bereich, so war ich auch. Ja, die müssen ja dann und dann da sein, die wollen ja Profi werden. So, ja, aber auch da ist eine Familie dahinter, etc. pp. Wir haben viele Internate, die gerade die Ferien vielleicht auch mal nach Hause wollen, ganz Deutschland verteilt. So, das muss ich schon im Hinterkopf behalten. Ich glaube, ist so eine Waage, ne? Also, es gibt einen Monatsplan, es gibt am Sonntag den Wochenplan für die ganze darauffolgende Woche. Aber auch da versuche ich den Eltern natürlich zu vermitteln, wir sind halt im Leistungssport. Es kann auch mal sein, dass wir in den Ferien trainieren. Es kann auch mal sein, dass wir, ja, dass sich bestimmte Leistungsvergleiche kurzfristig ändern. Das kann schon sein, ne? Und das ist halt so. Aber es gibt zum Beispiel Ferien bei mir, wo ich im Jahresplan, den es ganz am Anfang der Saison gibt, schon markieren, welche Ferien werden trainiert und wo können sie in den Urlaub.
Ja, ich glaube, es geht einfach oft auch um Planungssicherheit, ne? Natürlich, dass Sachen spontan geändert werden. Ich glaube, liegt einfach auch in der Natur der Sache. Das ist einfach so manchmal, ne? Wenn jetzt ein Gegner absagt oder irgendwas sich anders ergibt. Aber ich weiß nicht, ob du das auch so in deinem Umfeld mitbekommst. Das ist oft ein großer Kritikpunkt von Eltern, dass diese Kurzfristigkeit und dieses, ja, du musst das jetzt einfach stemmen, die Eltern vor Probleme bringt und sie auch sauer macht dann am Ende, ne?
Kann ich auch sagen, ehrlich, bei mir, ich habe da auch noch Wachstumspotenziale, es ist nicht diese langfristige Planung. Ich glaube, da bin ich ganz gut mittlerweile aufgestellt. Aber welcher Trainer kennt es nicht, dass mein Training noch 15 Minuten länger geht? So, und Mutti und Vati mit vier Kindern müssen koordinieren. Der eine macht Basketball, der andere Fußball. Und alles ist eng getaktet. Und dann gibt es auch mal natürlich die Anmerkung, Herr Burmeister, wäre schon super, wenn Sie Ihr Training pünktlich beenden würden, ja, weil wir noch den und den haben, den wir abholen müssen. Auch das ist ja legitim. Da sind wir alle auch nur Menschen.
Ja, ich glaube, einfach als Trainer sollte man vielleicht etwas empfindlicher sein und auch die anderen ein bisschen, ja, wertschätzen am Ende, ne? Dass sie auch andere Sachen zu tun haben und Fußball halt für die anderen vielleicht nicht immer Number One ist, ne? Für den Spieler ist immer die Nummer eins, aber ohne Eltern ist auch schwierig, ne, das Ganze zu managen. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja oft so eine Gewichtung innerhalb von Mannschaften von Topspielern oder Spielern, die höheres Potenzial vielleicht haben und Spielern, die vielleicht, wie manche es ja sagen, was eher gemein ist, ne, einfach nur Kaderspieler sind oder Auffüllspieler. Was da oft das Problem ist, glaube ich, ist dann die Wertschätzung den Eltern gegenüber und auch dem Spieler am Ende. Also dann können wir auch den Übergang machen, vielleicht auch zu Problematiken mit Spielern, dass da manchmal, wenn man das zu stark merkt, dass man sich auf bestimmte Eltern fokussiert, auf bestimmte Spieler fokussiert, dass dann Unruhe entstehen kann. Hast du da auch Erfahrung mit? Ich glaube, durch deine monatlichen E-Mails zum Beispiel und auch durch die regelmäßigen Gespräche kommt das, glaube ich, nicht so. Aber wie sind so deine Erfahrungen, was so Priorisierung vielleicht von Spielern angeht?
Transparenz zum einen der Mannschaft gegenüber ist kein Thema, was ich mit den Eltern besprechen würde. Also jede Mannschaft, glaube ich, will gewinnen. Das ist so. Das ist ja jetzt gerade auch die Diskussion in ganz Deutschland. Wollen unsere Spieler noch gewinnen? Ja, das ist menschlich so. Wenn ich Sportler bin, in 90% der Fällen will ich erstmal gewinnen. Und habe ich einen Spieler im Team, der hilft mir dabei zu gewinnen. Das ist innerhalb einer Mannschaft, aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren, fast nie ein Problem. Weil die Mannschaft weiß, ich brauche den Spieler, um am Ende zu gewinnen. Selbst der Kaderspieler weiß das. Das ist eine Natürlichkeit aus meiner Perspektive. Und dann ist so ein, ja, so schöner Satz, finde ich, den ich oft verwende, dass jeder ein Star in seiner Rolle sein muss. Damit ist eben auch Spieler Nummer 19 relevant für unseren Erfolg. Weil der Bankspieler, der anfeuert, der gibt dem Topspieler vielleicht die 3%, die wir brauchen am Ende, um zu gewinnen. Und der nicht mit einem negativen Gesicht hängenden Schultern auf der Bank sitzt. Das 13-, 14-, 15-Jährigen zu vermitteln, ist eine riesengroße Aufgabe. Will ich gar nicht abstreiten. Aber man macht Schritt für Schritt nach vorne. Und jetzt nach einem halben Jahr kann ich schon sagen, so einen ganz großen Schritt weiter. Und das muss ich aber immer wieder vermitteln.
Wie offen ist man da in der Kommunikation mit den Spielern? Also sagt man zu Spieler 19, du bist Spieler 19, so nach dem Motto, und du hängst halt sehr hinten dran. Du kannst aber aus deinen Möglichkeiten jetzt das Beste, die beste Rolle ausfüllen am Ende und dann vielleicht deine Chancen dann trotzdem erhöhen. Also wie klar sagt man das denn eigentlich als Trainer?
Aus meiner Perspektive klarer, als es wahrscheinlich die meisten machen würden. Ich glaube, wir müssen lernen, als Trainer, das ehrlich zu sein, die Wahrheit auszusprechen. Wenn ich dem Spieler jetzt, ja, ob ich ihm jetzt sage, Spieler Nummer 19, weiß ich nicht. Aber ich sage ihm schon auf jeden Fall in den drei Feedback-Gesprächen, wo auch das Elternteil dabei ist, sage ich ihm schon, also, bist gerade hinten dran. Oder bist Herausforderer für die und die Position. Aber du hast da und da Potenziale und du bist ein guter Typ und am Ende ist es schon so, zumindest bei uns in Halle, wenn es vielleicht wackelig wird, natürlich auch Richtung Übernahme, nehme ich nun den mit, der dann auch stinkig auf der Bank sitzt, oder nehme ich den in den nächsten Altersbereich, der dem Team maximal viel gibt und der dann noch Potenzial auf dem Platz hat. Also, wenn ich ein geiler Typ bin, vergrößere ich ja auch meine Chancen weiterzukommen. So, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, den Spielern zu vermitteln. Auch im Übrigen den Top-Spielern. Wie viel macht denn ein Ronaldo oder wie viel hat denn Kobe Bryant gemacht? Ja, die waren die Stars im Anführungszeichen und sind dann aber auch vorangegangen. Ja, das ist schon was ich versuche, den Jungs dann auch immer wieder zu vermitteln.
Ja, da fällt mir noch eine Frage ein, wie man mit Topspielern, also mit, sag mal, Hochpotenzialspielern umgeht. Was ich jedenfalls bei ein paar Clubs hier bei mir in der Nähe so beobachte, viele werden in Watte gepackt. Alles, was sie machen, ist gut, alles ist super. Das ist so das eine Extrem, ne? Dass das so richtig, du kannst theoretisch machen, was du willst. Du bist in der Woche bei drei Trainings nicht da, du spielst am Wochenende. Du wirst hochgezogen und kriegst Spielzeit auf jeden Fall garantiert. Also, wenn du eine höher gehst, spielst du auf jeden Fall mindestens eine Halbzeit. Solche Dinge. Und dann gibt es aber auch noch das andere Extrem. Die werden die ganze Zeit so scharf kritisiert, weil die so gut sind, weil der Trainer denkt, dass dann die letzten Prozent rausgeholt werden. Was hatte ich ja auch mal in der Podcast-Folge, dass das eigentlich nicht dein Potenzial rausholt, wenn du halt einen nur niedermachst. Wie hältst du so den Umgang mit Spielern, die halt ein sehr hohes Potenzial haben oder dann vielleicht sogar zu deinen Topspielern gehören?
Vorab halte beide Sachen nicht zielführend, vorsichtig formuliert. Die Topspieler sind Teil des Teams. Das ist erstmal ganz wichtig. Und es gibt wenige Regeln bei uns, aber die haben sie zu befolgen. Und wenn sie zum Beispiel zu spät zum Treffpunkt zum Spiel kommen, kam die Saison auch schon vor bei diesen Spielern, dann ist bei uns die Regel, dass sie maximal die zweite Hälfte spielen. Das ist halt so. Und da gibt es keine Ausnahmen. Regeln sind Regeln. Das ist entscheidend. Das heißt, das müssen sie lernen. Zugleich ist es natürlich wichtig, dem Spieler zu vermitteln, ey, du bist gut. Aber du hast dadurch auch eine Verantwortung für das Team, weil wir brauchen dich. Gerade als Hallescher FC. Das ist einfach so. Und ich glaube, ihnen da immer wieder die Wichtigkeit auch zu vermitteln, diese Spieler, die vielleicht auch mal zu spät zum Treffpunkt kamen, da konsequent zu sein, du bist Teil des Teams, du musst dich daran halten und zugleich aber sie auch mit ins Boot zu holen, immer wieder Fragen zu stellen, fühlst du dich wohl, wo siehst du dich denn auf dem Platz, was brauchst du? Dadurch kriegen sie vermittelt, dass sie wichtig sind, und das ist auch wichtig, diesen Spielern zu vermitteln, dass sie wichtig sind, dass sie deswegen auch vorangehen müssen. Also manchmal sind diese Spieler oder des Öfteren ja keine Lautsprecher oder eben ja, nicht die leichtesten Typen, sage ich jetzt einfach mal. Aber sie haben auch eine Verantwortung trotzdem, sich für ja voranzugehen im Sinne des Teams. Also warum kann nicht so ein Spieler der Erste sein im Kraftraum? Oder warum kann der Spieler nicht der Erste mit auf dem Trainingsplatz sein? Das so zu vermitteln und dadurch auch voranzugehen als Topspieler, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann fühlen die Jungs sich ja gewertschätzt. Und dann ist der Umgang mit diesen Spielern viel leichter.
Ich glaube, das Problem ist, dass manche die Spieler so pudern, weil sie natürlich Angst haben, dass sie zur Konkurrenz gehen, wenn sie vielleicht zu scharf kritisieren oder wenn du ihn jetzt, weil er zu spät kommt, dreimal nicht spielen lässt, vielleicht sogar gar nicht spielen lässt, dann haben sie natürlich immer auch die Angst, dass er zu Club XY geht, weil die Wechselkultur innerhalb von NLZs ist kommt immer natürlich aufs Budget vom anderen Verein an, ist aber schon, die sind schon wechselwillig, viele Spieler, ne? Und gehen nicht mehr so gegen Widerstände auch manchmal, ne?
Und ich glaube, da liegt die Grundproblematik, die wir als Trainer verstehen müssen. Wenn das wirklich ein Topspieler ist, ist meine Erfahrung mit selbst im Breitensport den Topspielern, wo ich vorher tätig war, jetzt beim HFC etc. pp. Das sind Spieler, die wollen vorankommen. Ich habe bei diesen Spielern noch, egal wie sie außerhalb des Platzes sind, noch nie erlebt, dass die auf dem Platz nicht weiterkommen wollen. Und die merken das, dass wenn wir sie verhätscheln. Und dann werden sie wechseln. Die merken, bringt mich der Trainer weiter. Das merken die aus meiner Perspektive. Das ist für mich egal, wen ich jetzt bisher trainiert habe beim HFC. Diese Spieler wollten immer besser werden, irgendwo. Selbst wenn sie faul waren, selbst wenn sie außerhalb des Platzes sich nicht immer benommen haben, aber sie wollten trotzdem weiterkommen. Immer. Und wenn sie gemerkt haben, ich als Trainer mit meiner Art und auch mit der Konsequenz bringe sie weiter, hatte ich sie voll im Boot. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das checken. So, und gut, ich kann jetzt vielleicht auch leicht reden. Als HFC bin ich am unteren Ende der Nahrungskette der NLZ. Wenn jetzt ein XY anfragt, dann haben wir wahrscheinlich sowieso geringe Chancen. Und trotzdem haben wir immer mal wieder Spieler, die trotz Anfrage von einem deutlich größeren NLZ bleiben, weil sie das Gefühl haben, dass sie hier bestmöglich gefördert werden. Das ist ja mehr, als wir uns überhaupt wünschen könnten.
Ja, das ist auch immer das Beste, ne? Wenn sie sich gewertschätzt fühlen und wenn sie merken, ich komme weiter mit diesem Trainer. Oft ist ja auch so, dass man das erst im Nachgang so richtig merkt, ne? Also wenn man verschiedene Trainer hatte, dann weißt du erst, boah, der war eigentlich Weltklasse, weil du dann auch den Vergleich hattest, ne? Der hat mich wirklich weitergebracht, der wollte mir helfen und der andere wollte mich vielleicht einfach nur in Szene setzen, um selber nach oben zu kommen am Ende.
Ja, absolut. Ja, natürlich, das ist ja in den Altersbereichen so, und trotzdem glaube ich auch da, jetzt müssen wir mal 15, 16, 17, 19, die hatten ja auch schon ein paar Trainer, dann bis dahin, aller Voraussicht nach. Also ich kenne jetzt keine NLZ, wo der Trainer die von der U11 bis zur U19 begleitet. So, also von daher gehend, auch da würde ich den Jungs mehr zutrauen wollen, und die merken schon, der bringt mich weiter und der nicht. Das merken die.
Dann lass uns vielleicht nochmal über Problematiken vielleicht im Team sprechen und wie man das als Trainer vielleicht lösen kann oder was für Probleme vielleicht auch du mal hattest innerhalb des Teams. Da gibt es ja verschiedenste Probleme, die so auftreten können. Was würdest du sagen, ist so vielleicht das Schwierigste gewesen, was mal so aufgekommen ist?
Eine gute Frage. Kann ich dir nicht sagen, was jetzt das per se Schwierigste ist. Jeder Fall für sich ist ja irgendwo schwierig. Ich finde immer es grundsätzlich vielleicht als Überthema schwierig, wenn es Vergehen außerhalb des Fußballplatzes sind. Also Schule ruft an, Internat ruft an, sowas. Damit umzugehen, finde ich allgemein schwieriger als Trainer, weil ich da wieder eine Empathie brauche und mich hineinversetzen muss in die Lage der Erzieher im Internat etc. pp. Ich bin ja nicht direkt betroffen gewesen. Mir gegenüber ist der vielleicht der liebste Mensch. Und da trotzdem ihn, ja, das trotzdem da eine Konsequenz gibt, auch wieder im System, ne? Wenn wir diesen großen Bogen spannen wollen. Eltern hatten wir vorhin, Management, Spieler, dazu gehören ja aber auch Schule, Lehrer, Erzieher im Internat. Die gehören ja auch zu diesem System, was auf das Kind einwirkt. Und wenn ich sie als Systembestandteil wahrnehme und sie verhalten sich nicht gut gegenüber Erzieher, bleibe ich mal bei diesem Beispiel, weil ich es auch in dieser Woche hatte erst, dann da eine Konsequenz zu finden, ist, glaube ich, schwer. Ja, das so als Überthema. Wenn ich direkt betroffen bin, dann brauche ich kurz Abstand, aber dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe, weil ich war ja davon betroffen als Trainer. Wenn ich mich in wen hineinversetzen muss, ist schwerer.
Was hältst du von Konsequenzen, sozusagen als Spieler, wenn du außerhalb was gemacht hast? Also wenn du jetzt in der Schule Probleme machst, kannst du ja Konsequenzen auch innerhalb des Teams, ne, bekommen. Ich glaube, das hat halt den größten Hebel am Ende. Das tut am meisten weh, ne? Deswegen kommst du ja überhaupt erst mit ins Boot, was sowas angeht. Was hältst du von dieser Art von, ja, Bestrafung?
Ganz zweischneidiges Schwert, aus meiner Sicht, was man Fall zu Fall auch immer wieder gucken muss. Was ist es nun, ja? Wenn der Junge mal frech war zu einem Erzieher, dann gibt es nicht sofort auf dem Platz eine Konsequenz. Dafür hat ja der Erzieher auch eine Verantwortung. So, ne? Also, das ist ja auch böse formuliert, deren Job, auch damit umzugehen. Genauso wie Lehrer im Unterricht, ja, auch deren Job mit ist, ja, auch mit Störenfrieden klarzukommen. Genauso muss ja der Erzieher oder Lehrer nicht den Spieler bestrafen, weil der frech zum Trainer war. Das ist ja nicht, ne, aus der Begründung heraus ergibt sich schon, dass das unlogisch wäre. Und trotzdem gibt es Fälle wie nicht benehmen im Internat, mehrmaliges nicht benehmen im Internat, wo der Spieler merken muss, aus meiner Perspektive, ja, das bekommen schon meine Trainer auch mit. Und das funktioniert, die greifen ineinander. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal. Aber irgendwann wird auch der Trainer mit mir erstmal in ein Gespräch vielleicht. Ey, Großer, was war denn da los im Internat? Dadurch merkt er schon, oh, okay, der Trainer weiß davon Bescheid, da muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr benehmen. Das reicht zu 90% schon aus meiner Erfahrung. Und wenn es dann weiterhin nicht funktioniert, dann kann es auch mal eine Konsequenz auf fußballerischer Seite geben. Wie groß die ist, will ich auch immer im Einzelfall bewerten.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, manche Vergehen müssen einfach dann, das muss dann wehtun, ne? Wenn man, je nachdem, was man halt macht. Und wenn du dann halt nicht spielst, das tut wahrscheinlich am meisten weh. Das hat jedenfalls mir am meisten weh getan, wenn meine Eltern gesagt haben, zum Beispiel, du spielst jetzt nicht die nächsten 2 Wochen. Das war schmerzhafter, als vielleicht den Fernseher damals auszumachen oder was anderes, zu machen. Wenn wir jetzt so Problematiken in einem Team haben, ich finde es interessant, wenn es zum Beispiel so Grüppchenbildungen gibt innerhalb und wenn dann Strömungen gegeneinander sind, wie würdest du sowas handhaben? Einfach durch ein Mannschaftsgespräch oder hast du da irgendwie eine Idee, wie man das lösen kann?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, aus meiner Perspektive, dass Grüppchen natürlich sind. Auch ich verstehe mich in meiner Breitensporttruppe mit dem einen besser und mit dem anderen nicht so gut. Das ist erstmal völlig natürlich. Das sollte erstmal ein bisschen den Drive so aus der Sache nehmen. Wenn es wirklich gegeneinander geht, finde ich dann, und ich es erst dann wirklich bemerke als Trainer, dann habe ich davor irgendwas nicht besonders richtig gemacht. Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem ganz harten Satz, aber das ist meine Perspektive darauf. Wenn es dazu käme, würde ich das Gespräch mit dem Team suchen und wahrscheinlich jetzt ad hoc, ich hatte den Fall noch gar nicht, bin ich ehrlich, so ein Feedback Workshop machen. Den habe ich tatsächlich schon gemacht. Letzte Saison habe ich herausragende Erfahrungen mitgemacht. Das heißt, wir klären vorab, wie gibt man denn eigentlich Feedback einem Gegenüber und machen dann einen inneren, einen äußeren Stuhlkreis. Und dann rotieren wir durch, sodass jedem mal Feedback gibt. Trainerteam plus Spieler. Individuell. Und dadurch entsteht wieder was, ne? Weil dann müssen die Jungs lernen, erstmal gutes Feedback zu geben, was erstmal, ich glaube, heutzutage die Grundproblematik ist, dass jeder Spieler lernt, ich übertreibe jetzt mal bewusst, dass, ey Digga, kein Feedback ist für ein Gegenüber, dann auch mit Kritik umzugehen und das aber in einem kontrollierten Rahmen, weil das Trainerteam mit dabei ist, habe ich, wie gesagt, den jetzt einmal bisher gemacht, werden sicherlich dieses Jahr auch nochmal machen. Mit meiner Mannschaft, finde ich, habe ich herausragende Erfahrungen mitgemacht.
Ich finde, man hört raus bei deinen Ideen, dass du sehr kommunikativ bist und darauf setzt einfach, dass alle mit abgeholt werden und alle auch die Chance haben, das finde ich toll, die Chance haben, auch ihre Meinung zu sagen und auch klar zu hören, was die Problematiken sind, sei es jetzt bei Eltern oder jetzt auch bei Spielern.
Ich wollte mich erstmal, dass du es so siehst. Ich weiß gar nicht, ob die Perspektive von meinen Spielern und so so wäre. Also ich glaube, es ist wichtig schon als Trainer. Wir sind die Trainer und Feedback. Ich liebe Feedback, aber es gibt einen Rahmen dafür. Und das ist allgemein meine Idee von Führung. Ich setze den Rahmen mit meinem Trainerteam und in dem Rahmen sagen es, also ja, in dem Rahmen können die Jungs erstmal machen, was sie wollen. Aber der Rahmen ist fest. Und wenn ich aus diesem Rahmen auch nur einen Millimeter ausbreche, gibt es eine Konsequenz. Das ist für mich, so funktioniert für mich ein Team. Und es gibt bei mir ganz wenige Regeln. Ganz, ganz wenige Regeln, wo aber auch die Konsequenz direkt dahinter steht. Bei uns in der Kabine. Und dann erarbeiten wir uns Werte. Und ich führe lieber durch klar festgelegte Werte und Wir-Botschaften, die unser Handeln, wie ich handeln sollte. So, jeder kann dir sagen, wie du handeln musst. Aber wie du handeln solltest, ist, glaube ich, viel, viel besser. Und das gibt ja, und jedes Team hat ja andere Werte. Manche gleichen sich mal, aber jedes Team legt am Anfang der Saison immer wieder andere Werte fest. Ich kenne genug Mannschaften, wo es vierseitigen Regelkatalog gibt. Ey, die kenne ich als Trainer ja nicht alle auswendig. Wie soll das denn der Spieler können? Das ist doch Quatsch. Aus meiner Sicht. Deswegen wenige Regeln, die sind klar. Konsequenz ist auch klar. Werte, so wollen wir handeln. Ja, und das ist, glaube ich, macht es viel, ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen viel besser.
Mich holst du damit komplett ab. Ich liebe es, wenn ein fester Rahmen da ist und wenn du innerhalb des Rahmens kannst du machen, was du möchtest sozusagen und wenn du dich an die Regeln hältst, alles top. Verlässt du aber den Rahmen, dann gibt es halt Konsequenzen und das finde ich für eine Gruppe, finde ich persönlich immens wichtig, weil sonst hast du immer irgendwelche Strömungen, irgendwelche Probleme. Man fühlt sich ungerecht behandelt. Ne? Warum darf der zu spät kommen und trotzdem spielen? Warum passiert das? Und dann einfach konsequent zu sein, finde ich persönlich einfach deutlich angenehmer. Ich mochte das bei meinen Trainern lieber. Und als ich selber Mannschaften trainiert habe, war das bei mir auch einfach klar. Ich bin oft angeeckt damit, hatte viel Ärger auch zwischendurch damit. Wenn jetzt, weiß ich nicht, der Sohn vom Vorstand nicht im Kader ist, dann gibt es halt richtig Ärger. Aber ich mag das einfach lieber. So einen Rahmen und dann halte ich da dran. Man kann natürlich trotzdem flexibel bleiben, wenn es eine Ausnahmesituation ist. Okay, aber also grundsätzlich finde ich einen Rahmen top.
Und das macht, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, das Entscheidende. Je mehr Regeln es gibt, die ich durchsetzen muss, weil es Regeln sind, je angreifbarer mache ich mich doch als Trainer, wenn ich sie mal nicht umsetze. Und das ist vielleicht beim ersten Mal noch nicht mein Tod, aber irgendwann beim zweiten, dritten Mal ist es mein Tod. Werte, so sollen die Jungs handeln, dadurch sind sie auch, sage ich, eigentlich dehnbarer. Aber auch für die Mannschaft ist es wichtig, gerade dann auch für die Führungsspieler, mit denen ich darüber immer wieder in Kommunikation bin. Also jetzt in unserem Fall in der U15 hauptsächlich mit unserem Kapitän, der da herausragend gut drin ist, dass die diese Werte leben und versuchen, innerhalb des Teams umzusetzen. Und da ist es wichtig, würde man jetzt zum nächsten Punkt kommen, ohne es zu weit zu spannen, dass ich als Trainer eine gute Hierarchie festlege, wodurch auch das, was die Spieler tun sollen, ins Team getragen wird, muss man so zu formulieren.
Wie machst du das innerhalb des Teams? Hast du dann ein Rat, bestimmte, wo du sagst, das sind die Führungsspieler oder hast du da so ein bestimmtes Muster?
Ja, also ja, und zugleich breche ich auch da ein bisschen aus Mustern aus. Also bei mir ist es so, dass da kann jeder von halten, was man will. Da gibt es auch bei uns im Verein unterschiedliche Meinungen. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bis zu einem gewissen Altersbereich bestimme ich die Führungsspieler. Es wird nicht gewählt, weil Führungsspieler müssen keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Das ist ganz entscheidend. Ich als Trainer muss auch keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen innerhalb der Mannschaft. Das ist nicht das Entscheidende. Ich darf auch anecken. Und der Kapitän darf auch anecken. Das ist wichtig. Und wenn ich alles wählen lasse, kenne ich aus 800.000 Mannschaften, wer wird reingewählt? Der Klassenclown, den jeder mag, mit 14 Jahren. Super, hilft mir aber kein Deut weiter. Und deswegen bestimme ich die Führungsspieler. Dann, wo ich ein bisschen ausbreche aus dem Muster, ich muss diesen Kapitän und diesen Führungsspieler, gerade wenn ich eine Mannschaft neu übernehme, nicht immer in den ersten 4 Wochen wählen. Ich weiß es ja nicht immer. Ich kenne die Mannschaft nur 4, 5, 6 Wochen. Wer ist denn nun der Führungsspieler? Wer ist denn nun der Kapitän? Also ich traue mir nicht immer zu, das sofort zu sagen. Ja, ich hatte in der U14 haben wir einen Kapitän im Oktober bestimmt, wo ich die Mannschaft 3 Monate hatte. Und dann noch 2 weitere im Dezember. Das ist dann schon die Hälfte der Saison vergangen gewesen, wo wir unsere Führungsspieler hatten. Letzte Saison in der U16 habe ich die Kapitäne schon nach der Vorbereitung bestimmt, aber es waren 6 an der Zahl, wo ich noch nicht wusste, wo ich bei allen die Vorstellung hatte, na klar, okay, der kann diesem Team das geben, der kann diesem Team das geben, deswegen will ich sie reinhaben. Aber wo ich natürlich auch noch nicht so fest war, wo ich dann am Ende der Saison schon klar war, okay, der ist der Kapitän, der ist der Vize und dann der ist der Dritte und dann kommt so ein bisschen der Rest. Dann war ich klar in der Hierarchie, was am Anfang der Saison noch gar nicht war und deswegen habe ich viele bestimmt. Die Saison haben wir 4, weil schon relativ klar war nach der Vorbereitung. Es war einfach, ja, es war klarer, wer sind die ein, zwei herausragenden Figuren, gerade auch die, dass der herausragend gut im Erarbeiten der Werte mitgemacht haben, die dafür ihre Werte eingestanden haben, wo unser Kapitän sogar für einen Wert gekämpft hat und die Mannschaft davon überzeugt hat, dass wir den Wert reinnehmen. Und dann waren wir schon klar, okay, das ist eine Führungspersönlichkeit. Den müssen wir jetzt weiter fördern, damit wir Struktur reinkriegen ins Team, damit er das an alle anderen, ja, ausstrahlen kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das nächste Saison, wenn ich eine andere Mannschaft übernehme, ist vielleicht wieder ganz anders. Ich glaube, dieser klassische Reflex, wir müssen nach 4 Wochen Vorbereitung Kapitän, Vize und Mannschaftsrat haben, den halte ich halt für nicht zielführend.
Finde ich einen spannenden Gedanken. Ich finde, den Kapitän und Vize und so weiter als Trainer zu bestimmen, in dem Altersbereich absolut sinnvoll, vielleicht sogar generell sinnvoll, das zu machen, weil du hast da auch eine große Wirkung auf die Spieler. Wenn du jetzt einen Spieler besonders fördern möchtest und ihn vielleicht in diese Rolle reinbekommen möchtest, kannst du ihm das natürlich geben. Du kannst auch gucken, wer kristallisiert sich raus und hat diese Fähigkeit. Also du kannst damit ja auch spielen, die Spieler dann zu fördern. Plus, das ist ja dann theoretisch auch die Spieler, mit denen du dann vielleicht auch etwas mehr kommunizierst und dir ja auch helfen sollen, das Team besser zu machen. Deswegen finde ich das eine gute Sache. Jetzt meine letzte Frage. Was sind so die Wünsche und Aussichten für dich als Trainer für die nächsten Monate und Jahre?
Ich bin gerne im Nachwuchs tätig und kann mir auch vorstellen, da mein Leben zu bleiben. Habe große Freude an der Arbeit eben mit Kindern und Jugendlichen und würde und will, ich glaube, das wollen ganz viele natürlich weiterhin und in Zukunft auch natürlich noch besser, ist ja klar, das wünscht man sich immer, gut davon leben können. Ich glaube, das ist ein ganz sinnvoller Wunsch, aber den haben, glaube ich, ganz, ganz viele Trainer und Trainerinnen. Aber das ist mein Ziel, ja, weil es mir die Arbeit ganz, ganz viel Spaß macht.
Ich drücke dir die Daumen, dass alles so kommt, wie du das wünschst. Vielen Dank für die super interessanten Einblicke. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, über Elternmanagement und dann auch noch über die Mannschaft und die Führungsspieler dann am Ende zu sprechen. Also vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke auch, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Dann sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.